schönen Vormittag an den Herren und die Damen. Schön, dass Sie Zeit gefunden haben zu einem Thema, das nicht ganz so schön ist, aber wo wir seit einigen Jahren versuchen, nicht nur eine Analyse des Geschehens zu vermitteln, sondern auch uns als Land Steiermark gemeinsam mit dem Verkehrssicherheitsbeirat auch immer wieder auf Bundesebene engagiert haben, wenn es um die Neuordnung des Moped-Führerscheins, des Moped-Ausweises geht. Einige von Ihnen haben es vielleicht mitbekommen, auch schon in den letzten Jahren war sehr stark bemerkbar, dass nicht zuletzt mit der Einführung des Moped-Führerscheins mit dem 15. Lebensjahr eine eklatante Unfallsteigerung eingetreten ist. Wir haben auch schon präsentiert vor etwa 2 Jahren eine Analyse des Kuratoriums für Verkehrssicherheit, dass insbesondere, wenn man die Moped-Unfälle allein auf das Lebensjahr hin anschaut, das Risiko der 15-Jährigen um 2,6 Mal so hoch ist, wie das der 16-Jährigen, wenn sie mit dem Moped unterwegs sind. Jetzt wissen wir, die Freiheit auf 2 Rädern in motorisierter Form ist nun mal ein langgehegter, vielfach formulierter Wunsch von Kindern an Eltern, auch zum Teil sogar eine tatsächlich Sparansporn für Jugendliche, die sich das Moped zum Teil selber kaufen mit Firmungsgeld und anderen zusammengesparten Beträgen. Und wir in diesem Sinne nicht verhindern können, dass sich Jugendliche mit dem Moped bewegen und unterwegs sind. Wir aber versuchen herauszufinden, welches ist die sicherste Möglichkeit, dies zu tun. Und in einem Blumenstrauß unter Anführungszeichen der verschiedenen Aktivitäten gab es auch eine Studie des Vereins Große schützen Kleine, die werden wir Ihnen heute präsentieren. Aber wir wollen Ihnen nicht nur diese Studie präsentieren, wir wollen Ihnen auch ein praktisches Beispiel präsentieren, wie wir in den letzten Monaten versucht haben, diesem Umstand der großen Unfallhäufigkeit, aber auch der großen Verletzungsgefahr Herr zu werden. Ich darf nun Herrn Professor Höllwart als Präsidenten oder Obmann, auf alle Fälle als Nimmermüdersprecher des Vereins Große Schützen Kleine bitten, der immer wieder einmal zu mir kommt, auch mit Ideen, die insbesondere die Kinder- und Jugendsicherheit betreffen und wir schon in vielerlei Bereichen zusammengearbeitet haben. Bitte.
Danke, Frau Landesrätin. Ich möchte mich bei der Gelegenheit auch wirklich sehr herzlich bedanken, dass Sie immer wieder, eigentlich jährlich, muss man sagen, seit vielen Jahren, unsere Anliegen, was Unfallverhütung betrifft und in den Bereichen, wo sie zuständig ist, wir zu Ihnen kommen dürfen und Sie das auch unterstützen. Wir haben gerade vor kurzem, Sie haben ein ganz tolles Projekt, Ihre Zusage zur Unterstützung gegeben, was mich wirklich freut. Aber heute geht es um die Moped-Unfälle. Wir haben eine ziemlich große Zahl. Wir haben den großen Vorteil der engen Verbindung zwischen Große Schützen Kleine, das Team, das sich um Unfallverhütung bemüht, Dr. Spitzer, Frau Magister Klaschitz und andere, und der Kinder- und Jugendchirurgischen Klinik, die die Unfälle hat und auch die Eltern hat, oder die Jugendlichen in dem Fall. Sodass wir unmittelbar fragen können, nicht nur wissen wir, was passiert ist, sondern wir können fragen, wie ist es denn passiert? Was war denn die Ursache? Was war denn die mögliche Ursache? Und über diese Fragen, das sind die entscheidenden Fragen, ja, kommen wir dann zu Schlussfolgerungen, die vielleicht da und dort mithelfen können, dann sinnvolle Aktionen zu setzen und die Verhütung von Unfällen zu verstärken. Ich möchte den Dr. Spitzer bitten, der federführend diese Studie durchgeführt hat, ein paar Eckpunkte vorzustellen mit der PowerPoint-Show.
Ja. Ja, sehr geehrte Damen, sehr geehrter Herr, ich darf Ihnen ganz kurz nur markante Ergebnisse aus der Studie, die sehr umfangreich war, vorstellen. Es ging darum, einfach zu schauen, bei uns als Basis, warum passieren die Unfälle, was sind die Hintergründe dafür und wie können wir Projekte auch mit anderen Partnern und mit dem Land gemeinsam wiederum umsetzen, um hier wirkungsvoll und effizient zu intervenieren, dass um die Unfälle zurückgehen. Sie sehen nur ein paar Grafiken, damit Sie ein Gefühl auch bekommen, wie schaut es aus mit dem Unfallgeschehen. Die grüne Säule, das sind die verunfallten Jugendlichen mit 16 beim Mopedfahren, und die gelbe Säule, das sind die Jugendlichen mit 15, und Sie sehen in den letzten Jahren einen eklatanten Anstieg bei diesem Bereich. Warum, werde ich Ihnen dann noch kurz später ausführen. Und Sie sehen aber auf der anderen Seite, die grüne Säule ist relativ gleich geblieben. Das heißt, Moped mit 15 hatte keinen, sage ich jetzt, der positiven Effekt, dass wir bei den 16-Jährigen einen Unfallrückgang hätten, dass wir sagen könnten, aha, mit 15 haben Sie die Unfallerfahrung, Sie fahren jetzt ein Jahr länger, weil das Moped mit 16 als Prüfungsausweis wird ja kaum mehr gemacht. Jugendliche streben jetzt natürlich Moped mit 15 an. Das heißt, wir haben aber keine positive Auswirkung auf die 16-Jährigen, dass man sagen könnte, die Unfallerfahrung, die negative Erfahrung haben sie mit 15 gemacht, und die Unfalllenker passieren also sozusagen jetzt ein Jahr früher. Das ist es leider nicht. Wir haben also gleich viele Unfallzahlen bei den 16-Jährigen wie eh und je. Die Todesfälle gehen leider auch ein bisschen nach oben. Wir haben Gott sei Dank, muss man sagen, aber relativ kleine Zahlen. Also wir bewegen uns da bei, im Jahre 2009 waren es 6 bei den 15-Jährigen und 6 bei den 16-Jährigen in Österreich. Die Zahlen sind sehr klein geblieben, Gott sei Dank. Und wir können sagen, die Verletzten haben zwar zugenommen, aber die Todesfälle sind in etwa gleich geblieben. Das heißt, trotz größerer Anzahl von Straßenverkehrsunfällen der jugendlichen Mopedlenker ist zumindest die Todesrate nicht nach oben gegangen. Und hier sehen wir die Unfallentwicklung in der Steiermark in den letzten Jahren. Auch hier wiederum die grüne Säule sind die 16-Jährigen, die gelbe Säule die 15-Jährigen. Und wir haben zwei eklatante Einschnitte, die sozusagen zu dem Anstieg dieser Säule bei den 15-Jährigen geführt hat. Das war im Jahre 2002, gab es einmal sozusagen ein Ende der Einschränkungen, dass ein 15-Jähriger den Mopedführer oder den Mopedausweis, muss man sagen, machen darf. Da gab es also, man musste behördliche Genehmigungen haben, es muss die Notwendigkeit gegeben sein, dass ich wirklich ein Moped brauche, um zur Lehrstelle zum Beispiel zu fahren oder zur Schule. Und es gab auch eine verkehrspsychologische Untersuchung, wie ist die Reife dieses Jugendlichen mit 15, dass er eben sich mit dem Moped im Straßenverkehr bewegt. Und wir sehen schon dann mit 2003, 2004, die gelbe Säule wird etwas größer. Und dann der nächste Anstieg war dann 2005. Auch hier gab es dann die Aufhebung dieser sogenannten Städteklausel. Es konnten nämlich die Landeshauptmänner und Frauen in Österreich gewisse Großstädte ausschließen von dieser Möglichkeit, dass 15-Jährige also früher den Mopedschein machen, und gerade Großstädte, Wien zum Beispiel, ist dann auch gefallen, und das war der nächste Schub, 15-Jährige sind mit den Zahlen nach oben gegangen. Sie haben jetzt in den letzten beiden Jahren sozusagen die 16-Jährigen auch ein bisschen überholt, aber wie schon vorher erwähnt, die 16-Jährigen sind noch immer gleich geblieben. Wir haben dann in dieser Studie auch uns angeschaut, wo oder wie verunfallen vor allem also die steirischen Mopedlenker natürlich. Und wir müssen sagen, von dieser großen Menge der Zahlen, die wir haben, ein Drittel in etwa sind Alleinunfälle, die also von der Behörde, von der Polizei aufgenommen werden und in diese Unfallstatistik hineinkommen. In etwa ein Drittel sind Unfallverursacher, das heißt, sie haben eine Verkehrsregel übertreten und den Unfall verursacht. Aber auch ein Drittel dieser jugendlichen Mopedlenker sind, wenn man so sagen will, in Anführungszeichen Unfallopfer. Das heißt, sie wurden von einem anderen Verkehrsteilnehmer, PKW, LKW, angefahren, niedergeführt etc. Das heißt, also wir haben fast eine Drittelteilung dieser Zahl in Alleinunfall, der behördlich aufgenommen wurde, in Unfallopfer und in Unfallverursacher. Und wenn wir uns ansehen, wo die Jugendlichen verunfallen, wo sind die Unfallstellen, der Alleinunfall passiert ja auf dem Straßenverlauf, dass die Jugendlichen ja, irgendwie herumschauen, auch abgelenkt werden, dann am Parkett runterfallen. Bei der Kurve kommt es sehr oft zu Stürzen, auch im Kreuzungsbereich, also Alleinunfall, gerade Kreuzung, abbiegen heißt, ich fahre wieder eine Kurve. Das heißt also hier fahrtechnische Defizite, die auf jeden Fall vorhanden sind. Und umgekehrt sagen aber die Jugendlichen, gerade wir haben uns auch befragt, wie sie ihr Fahrkönnen selbst einschätzen. Und da haben sie gesagt, na, Kurvenfahren ist für uns überhaupt kein Problem. Und wir sehen also hier wiederum diese Unterschiede der Selbsteinschätzung. Ich kann toll Moped fahren, aber die Praxis zeigt uns, bei geraden Straßenverhältnissen, aber vor allem in der Kurve, wo sich die Jugendlichen sehr gut einschätzen, haben wir sehr viele auch Einzelstürze. Und der Kreuzungsbereich ist dann vor allem also im Verkehrsunfallgeschehen der Hauptpunkt, die Konfliktsituation bei den Kreuzungen. Wie schaut es mit den Verletzungen aus? Auch hier kann man sehr gut sehen, den Unterschied zum Beispiel zu den Radfahrern. Wir haben beim Mopedfahren in etwa 10-11% Kopfverletzungen. Beim Radfahren schaut es ja ganz anders aus, da haben wir die 3-4-fache Rate. Das heißt, der Helm, der ja dazugehört zum Mopedfahren, der in dem Sinn kein Hindernis darstellt für die Jugendlichen, den Helm zu tragen, weil Mopedfahren ist ja ein wichtiger Punkt in diesem Lebensalter, wird natürlich sehr stark aufgesetzt, sehr häufig benutzt, fast 100% Deckungsrate, dadurch ist die Kopfverletzung relativ gering. Aber die unteren Extremitäten, also die Füße, sind natürlich sehr gefährdet. Und gerade Jugendliche jetzt in den sommerlichen Temperaturen unterschätzen halt sehr stark den Reibungseffekt des Asphalts auf die nackte Haut. Also lange Kleidung beim Mopedfahren ist natürlich auch bei diesen Temperaturen ein Sicherheitsfaktor im Sinne von Verhinderung von schweren Verletzungen. Wir haben uns dann auch angesehen, wie schaut es denn aus mit diesen Ausbildungen von diesen Jugendlichen bei den verschiedenen Institutionen und Fahrschulen. Sie kennen alle diese Multiple-Choice-Tests. Wir haben diese Multiple-Choice-Tests noch einmal mit den Jugendlichen durchgeführt. Hin und wieder haben wir auch ein paar Beispiele ein bisschen verändert, die Fragen vielleicht oder die Antworten verdreht, und da haben wir schon interessante Erkenntnisse herausgefunden. Wir konnten feststellen, dass bei unserem Multiple-Choice-Test von Jugendlichen, die an diesem Moped-Ausweis positiv absolviert haben mit 15, etwa die Hälfte wäre durchgefallen. Sie werden sagen, wenn ich jetzt Sie fragen würde, okay, die 15 speziellen Ausnahmen, Halten- und Parkenverbot mit dem PKW, werden Sie auch vielleicht nicht mehr so genau wissen, aber wir haben ganz plakative Beispiele gestellt, zeige ich Ihnen dann auch noch zwei. Aber wie gesagt, 90%, über 90% der Jugendlichen schaffen aber normal den Moped-Ausweis bei der Erstprüfung. Bei uns, wie gesagt, werden 50% durchgefallen. Wir haben den Zeitfaktor uns angesehen, ein halbes Jahr, ein Jahr, eineinhalb Jahre und zwei Jahre nach der Moped-Prüfung hat sich ungefähr das gleiche Bild gezeigt. Jeder zweite Jugendliche hat die grundsätzlichen Verkehrsregeln nicht mehr gekonnt. Was wäre das? Ein Beispiel hier sehen Sie, Kreuzung mit gleichrangigen Straßen. Kurzer Test für Sie, können Sie es lösen. Bei den Jugendlichen hatten wir das Problem, dass 40% richtig waren bei dieser Kreuzung. Der Rest wäre unter Umständen unter dem Auto des Gegenverkehrs oder des seitlich herauskommenden PKWs gelandet.
Das ist aber eine Frage, die bei der Prüfung genauso bei der Prüfung gestellt wird. Es ist nichts verändert.
Dann auch hier Kreuzung mit Vorrangstraßen in besonderem Verlauf. Auch hier wiederum die Situation, dass Jugendliche in etwa, haben wir ja gehabt, 75% haben diese Kreuzung richtig gelöst, 25% werden im Extremfall vielleicht unter dem LKW gelandet. Das heißt also hier, die grundsätzlichen Dinge sind leider nicht sehr firm da. Die Sicherheit, diese Kreuzungsbeispiele, die ich ja tagtäglich vorfinde, gerade im öffentlichen Bereich, Jugendliche fahren jetzt sehr stark im Ortsgebiet, habe ich immer wieder vor, also straßengleichrangiger Art, und hier haben wir die Rechtsregel anzuwenden, das leider nicht funktioniert. Wir haben auch gefragt, wie schnell geht denn euer Moped? Ja, und das Aufmotzen und so weiter ist natürlich ein starkes Thema. Wobei man auch sagen muss, dass die österreichische Regelung mit der gesetzlichen 45 km/h Geschwindigkeitsgrenze nicht unbedingt eine europäische Regelung ist. Das heißt, wir haben für den österreichischen Markt keine Mopeds, die speziell nur diese Höchstgeschwindigkeit fahren können, sondern sie werden mit einfachen technischen Maßnahmen reduziert, die basteln. Gierige Jugendliche, vor allem die Burschen, dementsprechend dann auch wieder rausnehmen können, ganz klar. Die Geschwindigkeit, die Jugendlichen angegeben haben, war 45 km/h, so 8%, mein Moped geht 45 km/h. Ja, was ist denn die alte Buch Maxi, das geht gar nicht mehr schneller. Ne? Das heißt also hier, ganz klar. Dann die meisten gehen, haben sagen, ja, bis 65 km/h geht mein Gerät auf jeden Fall. Wir haben dann auch dementsprechend noch höhere Geschwindigkeiten, wir haben etwa 32% haben angegeben, 100 erreicht meine, oder bis 100 geht es locker, und einige natürlich auch darüber hinaus. Nur da muss man schon sagen, bei diesen Geschwindigkeiten fehlt halt das Verantwortungsbewusstsein auf der einen Seite, aber auch die technische Einsicht, denn ein Moped, das ich so aufmotze, dass ich 100 und mehr erreiche, das reicht, also ist vom Fahrgestell und auch von den Bremsen natürlich nicht mehr darauf ausgelegt, und da bin ich schon auch für mich selbst natürlich ein Risiko, dass ich das Moped jetzt nicht mehr einbremsen kann, ganz klar. Wir haben auch eine psychologische Untersuchung gemacht, um zu schauen, gibt es eklatante Unterschiede zwischen den 15- und 16-jährigen Jugendlichen, dass also hier die Unfallrate auch gleich hoch ist, wie bei den 16-Jährigen jetzt noch im Ansteigen ist oder sich jetzt schon einpendelt. Auf jeden Fall konnten wir sagen, wir haben also grundsätzlich bei diesen psychologischen Testungen, es gibt so spezielle Tests zu Risikobewusstsein, Sensation Seeking, Big Five heißt im Fachjargon. Wir haben also hier keine wesentlichen, markanten Veränderungen feststellen können, dass 15-Jährige oder 16-Jährige hier einen großen Entwicklungsschritt in Richtung Sicherheitsbewusstsein etc. machen. Es geht ein bisschen zurück, so dieser Faktor Adrenalinkick, aber die Risikobereitschaft in dem Sinne hat sich nicht wirklich verändert. Was wir gesehen haben, einen wesentlichen Einfluss auf das Unfallverhalten hat, also auf das Risikoverhalten, hat ein Unfall gehabt. Und zwar im positiven wie negativen Sinne. Haben die Jugendlichen eher einen leichten Unfall gehabt, mit leichten Verletzungen, die sie vielleicht zu Hause selbst mit einem Pflaster und Verband behandelt haben, oder vielleicht haben sie einen Sturz gehabt und sind unverletzt wieder aufgestiegen, war der Effekt der, aha, ich bin so toll, ich kann auch den Unfall locker überstehen. Da haben wir eher die negative Auswirkung gehabt. Das sogenannte bei den Jugendlichen als Unverletzbarkeit oder Unbesiegbarkeit, Invincible-Phänomen. Auf der anderen Seite haben wir doch Jugendliche gehabt, die dann im Krankenhaus waren, längere Zeit vielleicht stationär, schwerste Verletzungen gehabt haben. Hier war der Effekt anders. Ups, ich bin doch nicht so unverletzlich. Also hier ist das Sicherheitsbewusstsein auf jeden Fall dann gestiegen. Aber hier war schon die sehr dramatische negative Unfallerfahrung. Ein Problem schon vorher erwähnt mit dieser theoretischen Prüfung. Sehr oft werden diese theoretischen Elemente in einem Tag durchgemacht, 6 Einheiten Theorie, manchmal sofort danach die theoretische Multiple-Choice-Prüfung, manchmal einen Tag später. Das heißt, der Lerneffekt bleibt im Kurzzeitgedächtnis, manchmal wird nur gelernt, aha, rotes Auto von rechts, Antwort 3 und so weiter. Das heißt also, hier bleibt das Wissen nicht wirklich im Langzeitgedächtnis drinnen und auch die Verständnissituation nicht. Und es werden primär in der Ausbildung alle 240 Fragen sind es bei der Moped-Prüfung, durchgemacht und eine Auswahl davon kommt ihm dann zur Prüfung. Das heißt, die Fragen sind gelernt worden, landen aber leider sehr oft im Kurzzeitgedächtnis und dieser Transfer ist nicht vorhanden. Das heißt, ein mündliches Prüfungsgespräch wäre sicherlich ein interessanter Punkt. Wir haben uns auch das praktische Fahren angesehen. Jugendliche müssen ja, wenn sie mit 15 den Ausweis machen, 6 Stunden im Schonraum am Übungsplatz der Fahrschule fahren und 2 Stunden, das war eine Neuerung, die letztes Jahr dann im Herbst gekommen ist, auch durch unsere Studie ein bisschen angestoßen, weil wir eben gesehen haben, das Fahren im Verkehr ist natürlich ein Schwachpunkt. Und auch hier ist es so gewesen, wir haben die Eltern gefragt, soll dieses praktische Fahren auch eine Beurteilung bekommen? Jetzt ist es so, sie müssen daran teilnehmen und wenn sie sich nicht selbst mit dem Moped, sage ich mal, steirisch verstehen, dann haben sie sozusagen den praktischen Teil ohnehin absolviert, positiv absolviert. Und 81% der Eltern haben gemeint, na, wenn der Fahrlehrer, der Instruktor sieht, mein Sohn, meine Tochter fährt so schlecht, dann soll er auf jeden Fall sagen nein. Aber das wird also seltenst gemacht. Und wir haben auch gesehen, gerade wie es jetzt in den letzten Wochen waren, wenn Sie jetzt am Samstag von 8 bis 13 Uhr Ihre 6 Einheiten am Übungsplatz machen, bei 35 Grad, noch 2 Stunden, wird das Ganze eher ein Martyrium als einen positiven Effekt auf Ihr Fahrverhalten haben. Und wir haben auch einen großen Unterschied gesehen zwischen den Fahrschulen mit den praktischen Übungen, also hier wäre auch wirklich wieder wichtig, ein Standard, um zur Qualitätssicherung zu kommen. Das heißt, diese ganzen Studienergebnisse münden dann ein in Punkten, die wir eben gerne sozusagen nach draußen tragen möchten, was gemacht werden soll.
Wenn ich das vielleicht ein bisschen noch zusammenfassen darf, was der Herr Dr. Spitzer jetzt in dieser umfangreichen Studie kurz dargestellt hat. Wir haben festgestellt, dass die theoretische Prüfung unmittelbar nach diesen Ausbildungen nur, wie gesagt, das Kurzzeitgedächtnis fordert, dass viele Prüflinge schon wissen, bei den Fragen nicht so sehr den Inhalt der Frage wissen, sondern wissen, bei der Frage, wenn die Konstellation der Autos so ist, dann ist die Antwort 3 die richtige. Es wäre also sinnvoll, aus unserer Sicht eine deutliche zeitliche Pause dazwischen zu geben, von vielleicht einer Woche oder sowas, dass man effektiv zu Hause das lernen muss. Wir haben auch gesehen, dass wenn man die Fragen ein bisschen mischt und sie anders platziert sind, dass das ein Faktor war, dass sehr viele Fragen falsch beantwortet wurden, weil die schon gewusst haben, in welcher Reihenfolge die Fragen daherkommen, auch wenn sie sozusagen ausgewählt waren. Ein ganz entscheidender Punkt ist das praktische Üben im Verkehr. Das zeigt neben der mangelnden Theorie, die nur 50% hätten das eigentlich wieder bestanden und vorher haben sie ja 100% bestanden, da stimmt irgendwas nicht. auch das praktische Fahren eine Schwächen hat. Und das ist vielleicht das Entscheidendste, dass man schon überlegt von der Radfahrprüfung ab oder in der Altersgruppe der 10- bis 14-Jährigen, was kann ich denn in der Schule vielleicht auch machen, um mehr Phasenausbildung zu haben, um eine Nachprüfung zu haben. Beim Radfahren haben wir das gleiche Problem gehabt. Wir haben auch die freiwillige Radfahrprüfung einmal sehr genau evaluiert und haben auch gesehen, dass ein halbes Jahr und ein Jahr später sowohl die praktischen Übungen im Verkehrsgarten für die Radfahrer als auch das theoretische Wissen wieder relativ schlecht war. Also Schwerpunkt mehr Phasenausbildung, mehr praktische Übungen, vielleicht auch in der Schule Intensivierung des Unterrichts über Verkehr, Verkehrsverhalten und Ähnliches, was in der Schule Wahrnehmungskompetenz und so weiter. Also hier gibt es eine Reihe von Punkten, wo man sagen könnte, bei allem Verständnis, dass 15- und 16-jährige Burschen mehr als Mädchen natürlich, was Gott will, sich toll fühlen und das auch darstellen möchten, so würde es doch wahrscheinlich helfen, wenn sie sich in Verkehrssituationen besser auskennen, genauer wissen, was sie zu tun haben und das Wissen, das sie erworben haben, auch wirklich bleibt, ja, sodass es nicht so, also es ist dramatisch für mich, wenn nach einem halben Jahr nur mehr 50% die Prüfung bestehen wird. Die Studie ist recht umfangreich, der Herr Dr. Spitzer hat einiges davon vorgestellt und möchte es wieder zurückgeben bei meiner Seite.
Ja, vielen Dank, ich denke, das sind nicht nur wertvolle Überlegungen, sondern bestätigen auch manche Überlegungen im Verkehrssicherheitsbeirat. Wir haben vor einiger Zeit eben auch reagiert auf die Frage der Fahrpraxis und es gab eine Gruppe, die angeführt vom Kuratorium für Verkehrssicherheit gemeinsam mit dem ÖAMTC, aber auch, ich glaube, das Rote Kreuz war dabei, Jugendrotkreuz, Workshops ins Leben gerufen hat, die eben das praktische Fahren durchgeführt hat und ich darf den Herrn Bauriger bitten, auch hier einige Erfahrungen.
Vielen Dank, Frau Landesrätin. Ja, es ist wirklich so, dass wir dankenswerterweise durch das Land Steiermark sehr gut unterstützt wurden und sofort reagieren konnten, eben auf die neuen Tatsachen, dass die 15-Jährigen uns mit den Unfallzahlen auf und davon schießen. Das ist für uns natürlich auch ein Thema, das wir sehr gerne aufgegriffen haben und mit diesen namhaften Partnern, die Frau Landesrätin schon angesprochen hat, eben das österreichische Jugendrotkreuz, das Kuratorium für Verkehrssicherheit und die Polizei war auch noch ein ganz großer Partner dabei. Wir vier haben dann diesen Erlebnisworkshop ins Leben gerufen. Bereits seit 2008 gibt es diese ersten Workshops, hat es als Pilotprojekt gegeben. Mittlerweile sind wir bei 2010 bei über 350 Schülerinnen und Schülern, die wir damit erreicht haben. Also es ist eine ständig gewachsene Geschichte, wo wir sehr stolz drauf sind und auch die Partner immer wieder neu und gerne mit dabei sind. Der Inhalt eines solchen Erlebnisworkshops zielt ganz genau auf die bereits angesprochenen Punkte hier ab. Eben diese Risikobereitschaft, dieses mangelnde Bewusstsein, das wirklich vor Ort ist, dieses mangelnde Können, das wir erleben dürfen bei 15- und auch 16-Jährigen. Also wir haben in diesen Erlebnisworkshops immer Inhaber von Moped-Ausweisen bereits integriert, also nicht solche, die es erst machen, sondern die Prüfungen schon hinter sich gebracht haben und wo man annehmen sollte, die haben schon Fahrpraxis. Wir haben immer wieder Leute dabei, wo meine Instruktorinnen und Instruktoren mitlaufen müssen beim Moped, weil die kein Gleichgewichtsgefühl haben. Die dürfen aber im Straßenverkehr unterwegs sein. Das heißt, das sind die Moped-Fahrerinnen und Fahrer, die uns draußen im Straßenverkehr begegnen, die uns einen halben Meter hinter der Stoßstange kleben, weil sie einfach nicht das Wissen haben und das Bewusstsein haben, was sie damit anrichten können, sich selbst nämlich anrichten können. Das ist unser Teil, den wir dann wieder näher führen können, wo es irrsinnig viele Aha-Erlebnisse gibt und so habe ich das noch nie erlebt und in dem Schonraum eines ÖMTC-Fahrsicherheitszentrums kann man das auch ohne weiteres üben und testen und probieren, ohne dass einem gleich was passiert dabei. Und das Rote Kreuz macht die Erfahrung, dass kaum ein Jugendlicher Ahnung hat von einer ersten Hilfe, wie ein richtiges Helm abnehmen zum Beispiel geht. Auch das sind so Dinge, die in diesem Erlebnisworkshop einfach rübergebracht werden. Die Polizei, schon angesprochen, das Moped-Frisieren mit ihren technischen Einrichtungen herzeigt. Die haben also diese technische Rolle mit, diese berühmt-berüchtigte, bei Mopedfahrerinnen und Mopedfahrern verhasstes Ding, weil da sieht man ganz genau, wie schnell das Moped geht. Und wir haben einen Lehrling dabei gehabt, der in Ahrenfels die Landesberufsschule besucht, Kfz-Technik, Landesberufsschule. Der hat es geschafft, aus 50 Kubikzentimetern ein Moped zu kreieren, das 123 km/h schnell ist. Und diese 123 km/h sind für dieses Gestell, man kann es ganz aufs gut steirisch sagen, einfach nicht mehr relevant. Da passt keine Bremsen, da passt kein Vorwerk, da passt kein Reifen, da passt einfach nichts mehr dazu, zu dieser Leistung und zu dieser Geschwindigkeit. Und der wurde erwischt mit dem Moped, natürlich dementsprechend Ausweis weg, hat mittlerweile auch das Fahrverbot erweitert bekommen auf den Führerschein, auf den Pkw-Führerschein, also der hängt jetzt komplett in der Bredouille mit dieser Geschichte. Und das sind so diese Dinge, die man dort ins Bewusstsein reinbringen. Es hat lobenswerterweise auch eine Nachevaluierung gegeben, nämlich 3 Monate nach diesem Workshop ging das Kuratorium wieder zur Schule, zu den Schülerinnen und Schülern und hat nachgefasst, was denn alles hängen geblieben ist und was am meisten Spaß gemacht hat. Naja, da waren wir natürlich an allererster Stelle, Mopedfahren im praktischen Fahrsicherheitszentrum, das ist natürlich das Highlight gewesen, was aber interessanterweise die Polizei an zweiter Stelle dann schon gebracht hat. Also dieses Auffrisieren ist immer wieder ein Thema, offenbar, weil viele Eltern uns auch erzählen, der Händler selber hat gesagt, es geht die 65. Und da sind wir dann immer ein bisschen schockiert, nachdem es ja heißt, in der gesetzlichen Regelung 45 Maximum dürfen diese Rotnummertafel haben oder gehen. Und dann sagt der Händler selber, auf 65 geht schon, weil das ist eine Grauzone, wo die Polizei noch ein Auge zudrückt, so quasi. So wird das wirklich vermittelt. Und die Jungs und die Mädels gleichermaßen, also die Mädels sind da genauso scharf drauf, auf dieses Pimp My Moped. Die schaffen da 80, 85 km/h immer wieder. Man hat so gesehen in der Statistik, dass die also wirklich da in dem Bereich zwischen 60 und 80 ist alles angesiedelt, sage ich jetzt einmal. Wenn ich mit dem Ding umgehen kann und mir bewusst bin, wie meine Bremsen reagieren, wie meine Reifen darauf reagieren, dann habe ich kein Problem damit. Das geht schon. Das ist wirklich so. Von der Bauart her ist es ja konzipiert, weil in vielen ausländischen Händlernetzen oder auch Verkehrslagen oder gesetzlichen Lagen vor allem dieses Moped bis zu 80 Stundenkilometer gehen kann. Also bautechnisch sind sie schon darauf ausgerichtet. Nur gesetzesmäßig bei uns eben nicht. Das heißt, da habe ich noch kein Problem damit. Das Problem fängt wieder beim Lenker oder bei der Lenkerin an. Dort ist das große Manko wieder. Nicht? Wenn ich mal wirklich mitlaufen muss am Anfang des Kurses, wo ich nicht weiß, ob er die nächste Pylone jetzt frisst oder nicht, weil er einfach kein Gleichgewichtsgefühl hat, dann ist das eine schlimme Geschichte. Was wir dagegen tun werden in weiterer Folge, ist mit dem Landesschulrat zusammen, da gibt es eine wunderbare Gruppe mittlerweile, die sehr stark dahingehend arbeitet, dass wir noch mehr Mopedlenkerinnen und Mopedlenker mit diesem Workshop erreichen. Das heißt, wir werden jetzt mobil werden, das heißt nicht die Schüler kommen zu uns, sondern umgekehrt, wir schauen uns die Schulen an, gibt es einen geeigneten Parkplatz, wo man eben diese praktischen Übungen genauso fahren kann. Das Rote Kreuz hat kein Problem mit der Mobilität, kann das in einem Klassenzimmer machen, die Polizei kommt mit der Rolle dorthin und das Kuratorium ebenfalls in einem Seminar oder Klassenraum, dann ist das kein Thema. Und wenn wir dazu passen, von der Fahrpraxis her, dann machen wir das ganz gerne. Das heißt, wir werden in Zukunft mobil werden, wir werden zu den Schülerinnen und Schülern gehen, um eben dieses große Manko, und das wurde schon angesprochen von den Vorrednern, zwischen 10 und 14 Jahren ist ein Loch da, ein verkehrstechnisch erziehendes Loch. Es ist die Fahrradprüfung, wo sie das allerletzte Mal im Prinzip wirklich mit einer guten Theorie, mit der Gesetzeslage in Konfrontation gelangen und dann passiert eigentlich nichts. Außer es gibt einige Schulen, die das noch immer in ihrem Lehrplan haben, wo sie sich anderswo Stunden wegschnappen und wegknabbern müssen, weil sie es einfach eigentlich nicht hätten, aber die machen es trotzdem. Und da sieht man, dass dieses Bewusstsein in diesen Schulen schon wesentlich höher ist. Und da wollen wir wieder hin. Wir wollen von den Schulen einige Stunden, seien es am Nachmittag angehängt oder wie auch immer, einfach zur Verfügung haben, wo wir sagen, wir möchten dieses Bewusstsein wieder und weitermachen und weiter erweitern. Dann geht es eh dahin. Dann ist der Lenker oder der Pkw-Führerschein mit 17, mit 18 und dann geht es eh dahin. Was wir auch sehr stark merken, ist das, was wir vorher kurz besprochen haben, dass die Eltern auch teilweise die Kinder dazu animieren, nicht Moped zu fahren mittlerweile, sondern gleich auf den Führerschein zu warten. Das heißt, da wird dieses Dilemma von 10 bis 17 dann noch länger und noch größer. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es dann aber so, dass wir gerade mit der L17-Ausbildung als Fahrtechniker sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht haben, weil diese Ausbildung bereits 3000 Kilometer, gefahrene Kilometer beinhaltet. Und diese 3000 Kilometer, die merkt man auch ganz, ganz stark. Das ist einfach die Sicherheit, das ist dieses in sich gegangene, aufgenommene, standardisierte Verhalten, sei es jetzt ein Blinker setzen, sei es ein Rückspiegel schauen, sei es das Schalten im Gelände etc. Das sind alles standardisierte Dinge, die bereits intus sind. Und dann kann man sich wirklich konzentrieren auf die Ausbildung, die dann eben auf die Besonderheiten des Straßenverkehrs hinweisen kann. Und da, wie gesagt, sind wir ganz, ganz stolz drauf, mit vielen Partnern und mit dem Land Steiermark zusammen diesen Weg zu den Schülerinnen und Schülern einfach zu gehen.
Ja, vielen Dank. Von mir vielleicht zum Abschluss. Sie haben es gehört, also wir werden diese Aktion sicher auf zwei Rädern auch weiterführen. Das ist, wie gesagt, eine Aktion, die unter anderem finanziert wird aus dem Verkehrssicherheitsfonds. Das sind die Gelder, die aus den Wunschkennzeichen lukriert werden. Wir haben auch auf der anderen Seite über den Radschwerpunkt in den letzten Jahren einige Pilotversuche in der auch schon angesprochenen Mehrphasenausbildung gehabt. Das heißt, wir beobachten eine sehr gute Verkehrserziehung in der Volksschule, die meistens in der Radfahrprüfung dann gipfelt. In der Hauptschule oder Mittelschule hat man aufgrund der Zuordnung des Fächerkanons auf einmal keinen Gegenstand mehr, der Verkehrserziehung für sich beansprucht oder auch die Verantwortung übernimmt, es zu lehren. Es ist zwar offizieller Bestandteil des Lehrplans, die Verkehrserziehung, aber es wird keinem Gegenstand zugeordnet. Und wir werden jetzt auch versuchen, so wie wir das mit dem Rat jetzt versucht haben, ein bisschen mit Lehrerinnen und Lehrern und Pädagogen zu arbeiten, um sogenannte Stundentafeln am Beispiel Rad auch zu erarbeiten. Das heißt aber, dass über das Mobilitätsfahrzeug, sprich das Rad, auch Verkehrserziehung eingebracht wird. Das kann dann bedeuten, zum Beispiel im technischen Werken erfahre ich, wie ich mein Fahrrad reparieren kann. In Physik erfahre ich etwas über Geschwindigkeiten, über Aufprall etc. Also einfach gewisse Stundenpläne für die Pädagoginnen und Pädagogen aufzubereiten, um diese Lücke zwischen 10 und 15 Jahren auch tatsächlich zu schließen. Eine weitere Initiative, die ich meiner Meinung nach auf Bundesebene zwar lösen muss, die aber mit ein bisschen gutem Willen vollkommen finanzierungsfrei vonstatten gehen kann, ist einfach die angesprochene Neuordnung der theoretischen Prüfung. Einerseits eine Variation des Multiple-Choice-Tests, das heißt, dass es hier mehrere Prüfungsbögen ausgearbeitet werden und einfach bei Zufallsgenerator auch die Abfolge gewechselt wird. Und andererseits auch die Pause zwischen theoretischem Unterricht und theoretischer Prüfung. Ich denke, das ist eine kurzfristige Maßnahme, die man relativ schnell in Angriff nehmen kann. Und auch finanziell, auch für die Eltern, jetzt sage ich einmal nicht zu einer Erhöhung des Preises für so einen Moped-Ausweis führen muss, sondern ganz einfach durch eine neue Zusammensetzung in der Fahrschule, durch eine neue Stundeneinteilung in der Fahrschule erreicht werden kann. Der letzte Punkt ist eine Debatte, die wir seit längerem führen. Einen Teilerfolg ist gelungen. Es geht um die Fahrpraxis insgesamt beim Moped-Ausweis. Früher war es nur im Schonraum abzuhandeln. Mittlerweile gibt es 2 Stunden Fahrpraxis im fließenden Verkehr. Aber auch hier sieht man, das ist zu wenig. Und wir können nicht darauf vertrauen, dass derzeit die Eltern so weit sind, dass sie auch selbst für sich überzeugen davon, wie gut kann mein Kind Moped fahren. Ich würde natürlich auch an alle Eltern appellieren, nicht unbedingt nur mit Verboten zu arbeiten, denn wir sehen, wir verlieren die Jugendlichen zum Beispiel auch beim Radfahren. Also bis 12 sind sie relativ begeistert dabei. Die Altersgruppe zwischen 12 und 24 bricht uns weg, weil sie hintendiert zum motorisierten Verkehr. Aber ist dementsprechend auch von der Fahrpraxis, vom verkehrlichen Konzentration her einfach nicht gut geschult. Und wenn ich heute meinem Kind ein Moped zutraue oder es ihm sogar schenke oder kaufe, dann wären Testfahrten, wo man eben mitfährt als Beifahrer und einfach beobachtet, wie verhält sich mein Kind, mein Jugendlicher, anzuraten. Ich weiß schon, für viele Jugendliche ist das Wetter cool, die sagen um Gottes Willen, und jetzt Beifahrer ist noch viel schwieriger, aber genau das ist ja auch eine mögliche Gefahrensituation, wenn man den Freund oder die Freundin dann mit aufs Moped nimmt. Und ich denke, das ist auch eine Verantwortung, die wir den Eltern nicht abnehmen können, sondern wo wir auch appellieren müssen, dass sie selbst ein bisschen überprüfen, wie steht es mit der Verkehrsertüchtigung meiner Kinder und wie verhalten sie sich tatsächlich im Straßenverkehr.